Und Innsbruck, so schreibt Paulus an seinen Titus. Titus Kapitel 2, Vers 12 bis Vers 11 bis 14. Titus Kapitel 2. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und züchtigt uns, dass wir sollen verleugnen das ungöttliche Wesen und die weltliche Lüste und züchtigt gerecht gottselig leben in dieser Welt. Und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesu Christi, der sich selbst für uns gegeben hat, auf dass er uns erlösete von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das lässig wäre, zu guten Werken. Solches Rede und Ermahne und Strafe mit ganzem Ernst, lass dich niemand verachten. So viel weiß ich aus eigener Erfahrung und aus eigenem Erleben, dass da Friede und Freude einkehrt und sich der Gnade in Christo Jesu öffnet. Da geschieht in unserem Leben etwas ganz Heiliges, etwas Wunderbares. Friede in unserem Leben, wo man dem Heilen als seinen König und Gebieter huldigt. Sich öffnen dieser Gnade. Herr, ich brauche diese Gnade. Herr, erfülle mich mit dieser Gnade. Denn wo Jesus einkehrt in ein Herz, da kehrt der Frieden. Er möchte uns den Frieden geben. Mitten im Unfrieden dieser Zeit, mitten in diesem Unfrieden, der auf uns umgibt. Wie das im Leben des Einzelnen gilt, so gilt es auch von den Völkern auch. Im Großen. Wer Jesus wirklich der anerkannte Herr der Völker, dann wäre es anders bestellt mit dem Frieden. Und so ist alle Friedensbemühung ohne Jesus einfach ein Murks. Das merken wir doch. Dass müssen Menschen sich anstrengen, um einigermaßen Frieden zu vermitteln. Wenn Jesus der Herr der Bürgerschaft wäre, wäre das wunderbar Friede. Müsste der Unfriede. Was unser Zeit fällt, das ist Jesus. Darum ist es ein Wort zu Recht für unsere Zeit, wenn Paulus seinen Schülertitel schreibt: Die Gnade ist erschienen, die allen Menschen heilsam ist. Sprechen wir, das wird bei allen Menschen heilsam. Ja, es ist heilsam für alle Menschen, die sich ihr öffnen. Wenn die Sonne draußen scheint, dann scheint sie für alle. Dann scheint sie. Aber der Mensch kann auch vor der Sonne die Fensterweite schließen. Scheint sie nicht. Draußen scheint sie, trotzdem, auch wenn der Mensch die Läden zumacht. Und so ist es mit der Gnade. Die Gnade gilt allen Menschen. Aber der Mensch kann seine Läden zumachen vor der Gnade. Das kann er. Man kann die Herzen verschließen vor der Gnade, wie mit einem Rennverschluss. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass die Gnade erfüllt ist. Sie ist da. Allen Menschen, es ist selbe Wahrheit, die Sonne der Gnade ist aufgegangen, wer sich ihr öffnet, für den ist sie heil, für den bringt sie heil. Dieses Heil ist nun aber ein Heil nicht nur für Anfänger im Glauben, sondern umfasst das ganze Leben. Das müssen wir uns merken in dieser Stunde heute. Ist nur für Menschen, die die Gnade, die sich geöffnet haben, dieser Gnade. Nur für die ist diese Stunde. Ja. Über den Zug der Gnade. Es hat ein Pfarrer seine Gemeinde angesprochen, Liebe in der Bekehrung stecken gebliebene Gemeinde. Meint ihr, wenn ich so angesprochen werde? Liebe in der Bekehrung stecken gebliebene Da gelten einige Beleidigungen. Aber es ist eine tiefe Wahrheit. Gegenwart, Zukunft, das alles in die Gnade einschließt, nicht nur den Anfang, sondern auch die Zukunft. Deshalb schreibt Paulus die Gnade. Wäre ein einseitiges Christentum, wenn man es mit der Begnadigung und Vergebung der Menschen nimmt, wenn es nicht auch zur Erziehung der Gnade geht. Ruht doch nicht aus auf einer Bekehrung. Die Bekehrung kann nicht abgeschlossen werden, sondern weitergehen. Deshalb ist Erziehung der Gnade. Der Evangelist zu Tafel, von Hochzeit, der erzählt in seiner Lebensbeschreibung, wie ihn Gott in Zucht genommen hat. Nach seiner Bekehrung rief ihn Gott in den besonderen Dienst. Er aber folgte diesem Ruf nicht. Er war ungehorsam. Wie ein Ball lag es auf ihm. Er kam innerlich nicht vorwärts. Er sagte, es war ein unfruchtbarer Zustand, unbeschreiblicher Zustand. Furcht, Ungewissheit. Und dieser Zustand dauerte einige Jahre. Und da kam zum zweiten Mal an ihn der Ruf, ganz in den Dienst Jesu zu treten. Er gehorchte. So sieht also die Zucht der Gnade aus. Wenn Menschen wichtig sind, dass der Heilige Geist nicht eine süßliche, gefühlliche Sache ist, sondern was der Heilige Geist auch eine Zucht nennt. Das müssen wir uns merken. Gott nimmt uns in Zucht. Wer sein Leben Gott anvertraut hat, Gnade bei Gott gefunden hat, muss sich im Glaubensgehorsam von dieser Gottesgnade führen lassen. Wenn man versetzt die Gnade züchtig, dann denken wir unwillkürlich an eine Rute, an den Stock. Herhauen. Aber das ist hier nicht so. Man widersetzt besser die Gnade erzielt an uns. Das ist die Erziehung. Das tut sie nicht wieder. sondern mit dem Wort der Liebe. Erziehe, das passt zu deiner Liebe. Von Natur sind wir alle in einem unglücklichen Wesen gefangen. Der natürliche Mensch ist gefangen in unglücklichen Wesen. Wir haben es von unseren Eltern überkommen. Wie die Eltern es von ihren Eltern überkommen haben. Die Schrift sagt ja in 1. Mose 8, 1. Mose 8, 21, das Dichten des menschlichen Herzens sei böse von Jugend. Ja, so machen wir einmal ein kleines Kind. Wie böse wird, wenn es seinen Willen nicht bekommt. Wie trotzig wirft sich so ein Lein zu Boden, stampft mit den Füßen und brüllt und schlägt sie dann gegen die Mutter. Wir haben dem kleinen Kind das beigebracht. Wir fragen uns, niemand hat ihm beigebracht. Das Kind hat mitgebracht. Nicht beigebracht, sondern mitgebracht. Das müssen wir sehen. Das setzt in ihm. Ebenso lebt der natürliche Mensch im menschlichen Leben. Und nun ist der bekehrte Mensch, der zum Glauben gekommene Mensch, ein Segen der Nacht. In der Erziehung, in der göttlichen Erziehung der Gnade. Er erzieht uns, unterweist uns, richtig uns. Segen, der etwas lernen soll, zum Lobpreis seiner Gnade. Und deshalb gibt es so viel Gottes in den Heiligen Schellen. Nicht sich zum Lob seiner Herren, sondern in den Heiligen Schellen. Die heilsame Gnade lässt uns nicht, wie wir sind, sondern sie hat unsere steigende Kraft. Er ist anders geworden, sagen wir. Er ist anders geworden. So sehr die Gnade ein frohmachendes Wort ist, so ist sie ebenso ein sehr ernstes Wort. Erziehung ist immer eine ernstzunehmende Sache. Ein ernstes Wort, besonders für ungehorsame Volksschule. Ja, es gibt Gotteskinder mit unerlösten Gefühlen. Sie sind den Heilen keine Ehre. Gottes Kinder mit unermüdlichen Gefühlen. Das Kind Gottes ist Jesus ähnlicher. Wo wir ungehorsam sind, erkennen, wo wir unser unermüdliches Gebiet haben. Da ist die Erziehung der Gnade. Jesus ähnlich. Nun wollen wir uns zweitens fragen, in was besteht denn die Erziehung der Gnade? Jesaja 1, Vers 16 und 17. Damit lesen.
Ich bete Wesen von meinen Augen. Lass ab vom Wesen. Wer noch Gutes tun, fragt den Land rechts, hält sich dem Mund richtig, schaut den Weißen rechts, wird er mit dem Sachen.
So. Wir haben, wir tun euer böses Wesen von meinen auf, ja, ab vom Bösen, lernt Gutes tun. Also, erste Voraussetzung zur Jesus-Ähnlichkeit, dass wir vom Bösen lassen. Und dann kommt das Positive, die Aneignung der Gnade Gottes. Und nun nennt Paulus als erstes hier. Wir sollen vermeiden. Dazu erzieht uns die Gnade. Selbstverleugnung. Und der Paulus sagt, die Gnade zieht uns zur Selbstverleugnung. Was versteht denn das Neue Testament unter Selbstverleugnung? Kapitel 16, 24.
Es war die Liste seiner Jungen, die ihren Jungen nachzulegen, zu verleuchten er sich selbst, indem er sein Feld aufziehen soll, die Jungen
nachzulegen. Markus 8, 34. So, was würdet ihr sagen, was heißt denn Selbstvermeidung? Das ist so ein Begriff, was stellen wir uns vor, in der Selbstvermeidung. Wenn wir jemanden nachfolgen, das wollen wir doch. Der Vermeider ist nicht
seine eigene Welten erinnern. Ja?
Die Gesetzliche. Welten erkennen. Ist Selbstverleitung nicht Selbstquälerei? Abmüht. Selber. Wie heißen es zu uns, sich selbst zu erlösen? Oder wie die Menschen im Mittelalter selbst geschlagen haben, verstellt haben, gelastet haben? Das ist selbstverständlich.
Die Lage nach Köln.
Ja. Die Lage nach Köln. Ich würde sagen, Selbstverleugnung ist Verzicht auf eigene Tiere. Die Ziele meines Lebens in eine andere Hand zu legen. Verzicht auf eigene Lebensführung. Ich will mich nicht mehr selber führen. Du sollst dann irgendwie regieren. Und wir führen den Gott zu sein. Ich will mich nicht mehr selber führen. Es gibt also in diesem Wort, dass der Herr des Petrus gesagt hat, da die Jünger war, fürchtest du dich selbst und wandeltest vor ihm. Du wolltest. sich ein anderer für finanzieren wog, dann würde ich sie wieder aufzuweisen. Er verleugnet es nicht selbst. Das wird die Zucht der Gnade. Also, hier gab es es mir an Jesus. Ein vernichtendes Urteil in Matthäus 7, Vers 21. Matthäus 7, 21.
Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun, meinen Vater im Himmel.
So, ein Urteil über alle frommen Herr, Herr, sagen. Fromme Herr, Herr, sagen. Die aber ihren eigenen Willen nicht kennen. Die den Willen tun, meine Vater zu nehmen. Selbstverleugnung. Selbstverleugnung ist gehorsam gegen die Führung Jesu. Nehmen wir einmal Apostelgeschichte 9. Die Bekehrung des Herrn. Vers 3 bis 9.
Und als er auf dem Wege war und nahe an Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, da bist du. Der Herr sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gesandten waren, standen und waren erstarrt. Denn sie hörten die Stimme, aber sahen niemand. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen auftat, sah er nicht. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus, und er war 3 Tage nicht sehend und aß nicht und trank nicht.
Wir haben hier Herr, was willst du, dass ich tue? Apostelgeschichte. Ich stelle mir Paulus vor als einen ganz energischen Mann, der Tausende Jesus geführt hat. Apostelgeschichte 16, Vers 6.
Da sie aber zum Griechen und ganz Land hinzogen, waren sie gelehrt von dem Heiligen Geist. Sie reden das Wort in
Asien.
Als sie aber kamen an Lysien, versuchten sie durch Bithynien zu reisen, und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Sie zogen aber an Lysien vorüber und kamen hinab zu Bithynien. Und Paulus erschien ein Gesicht. Das war ein Mann aus Mazedonien. Der staunt und bat ihn und sprach: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber das Gesicht gesehen hatte, da trachten wir alsbald zu reisen nach Mazedonien, gewiss, dass unser Herr dahin gerufen hätte, ihnen das Evangelium zu predigen.
Da lesen wir also von Paulus zweimal, dass er seinen Reiseplan ändern muss. Dann lässt er sich nach Philippi leiten. Dieser energische Paul hat sich zweimal seinen Plan durchgekreuzt. Er ist nur die Führung abgegeben. Energische Paul, der hat die Führung abgegeben.
Probleme dort selbst werden. Wenn zweimal dort selbst werden. Eine Weile noch. Klar, das wird dann. Mir geht's drauf los, ich kann doch auch machen, was ich will. Und Paulus lässt ihr nichts. Er sagt ja. Und wenn der Herr zweimal ihr zuschlägt, Paulus sagt ja. Aber und dann tut der Herr einen Schüler von. Führung abgegeben, bitte. Wir wollen manchmal in der Umzmokoi logisch. Das Wunder, wenn wir beim Schirmmal sind. Wenn der Herr den Schlagbaum runterlegt, dann möchten wir ihn aufmachen. Selbstverleihung. Die Gnade erzieht. Paulus meint hier noch eine Verleugnung. Er meint hier die Verleugnung des unsittlichen Wesens, der weltlichen Lüste. Es wäre eine Bibelarbeit, eine gesegnete Bibelarbeit, wenn wir einmal fragen würden, was ist denn unsittlich? Was ist nun unsittlich? Was ist in meinem Leben ungesetzlich? Was nennt die Heilige Schrift ungesetzlich? Liebe gesetzlich. Was meint Paulus mit diesen weltlichen Lüsten? Christostomus, der große Prediger Griechenland, der hat als weltlich das bezeichnet, was nicht mit uns in den Himmel geht. Der Welt soll uns sich wie die Welt auflösen und vergehen. Das sei Welt. Wer sein Herz an Dinge hält, die er zurücklassen muss, der hat am Ende nichts. Aber was sein Herz hingehängt hat, wird das nicht lassen. In den weltlichen Lüsten keine wahre Befriedigung zu finden. Der Ausdruck weltliche Lüste lässt sich auch noch dahin deuten, dass es sich um Dinge handelt, die wir vor Gott nicht sehen lassen, die in Gottes Licht nicht hineintauchen. Als einmal Kaiser Karl der Kahle in Konstanz Hoflage hielt, da schickte er einen Boten ins Kloster St. Gallen und ließ den von ihm hochgeschätzten Mönch Lotger bei Bulus fragen. Erstens, wie er sich eines heiligen Bandes bekleiden könne. Zweitens, wie er am meisten die Wohlfahrt des Landes besorgen könne. Diese zwei Fragen ließ er dem Mönch Lotger vorlegen. Als der Bote ins Kloster kam, da war Lotger eben im Garten beschäftigt. Er gab den Boten die kurze Antwort. Der Kaiser wusste, was er tue. Das Unkraut ausjäten und den guten Samen säen. Dann ging der Bote wieder. Das war die Antwort an den Kaiser. Um dieses Unkraut ausjäten geht es bei den Verleihungen der weltlichen Lüste. Diese Bitte. Und das sagt Abraham dann nach Jahren, die Welt ist
ein Wald, in dem meiner Leib unter die Mörder kommt. Die Welt ist ein Wach, da alles in der Welt vergeht, wie Wach. Die Welt ist ein Wind, der das Geisteslicht ausbläht. Und deshalb die Zucht der Frage. Jakobus 4, Vers 4.
Die Achtung in den Lichten nicht, dass der Welt Freundschaft und Freundschaft ist, weil der Welt Freund sein will, der doch Gottes Feind ist.
Wer der Welt Freund sein will, der ist Gottes Feind. Wiedergegeben. Freundschaft mit diesem Welt, die so vergänglich ist und so sinnvoll und so verführerisch ist, ist wiedergegeben. 1. Johannes 2,15. Alles spricht von Vorbereitung. Nachvollziehen. 1. Johannes 2,15.
Hat nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, so jemand die Welt lieb hat, in dem es die Freude des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Eigenlust und hochwertiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit.
So, hier haben wir, denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust, Augenlust und hochwertiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Wiedergeben, das ist nur wahrlich. Über die Mitteldinge dieser Welt sollte man nicht sagen, das ist verboten, das darf man nicht. Das sollen wir nicht sagen, sondern uns fragen, können diese Dinge vor Gott bestehen? Das darf man nicht, das macht man nicht. Sondern die Frage ist, können diese Dinge von Gott bestehen? Kann ich mit so einem Leben von Gott erscheinen? Dann wird so werden, dass wir sagen, Jesus hat es mir verboten. Die heilsame Gnade will mich glücklich machen. Die Gnade macht also zuchtvoll. Im Essen und Trinken. Das gehört mit zum Verleugnen des unendlichen Lebens. Römer 13, Vers 14. Können wir noch 13 dazu lesen?
Lasst uns ehrbar wandern, mit Fressen und Bau, nicht in Kammern und Unzucht, nicht in Habe und Leid, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und wartet des Leibes, doch also,
so, wartet des Lebens. Das heißt, lebt euren Weg. Aber so, dass er nicht geil wird. Also, zuchtvoll im Essen und Trinken. Wer seinem Leben zu viel Nahrung gibt, braucht sich nicht wundern, wenn die Liste des Fleisches nicht zu halten. Das Pferd, das zu viel Hafer bekommt, wird leicht den Reiter ab. Der
Der Mensch ist der Herr, der Geist ist der Herr. Dann wird der Mensch den Geist ab. 1. Petrus 4, Vers 3.
Es ist genug, dass du die vergangene Zeit des Lebens noch eigentlich im Willen zugebracht hast, indem ihr euch demütig in Aussparungen, Nüssen, Grundsätzen und vor allem festgeladenen, unerlaubten Sitzen bewegt.
So. Es ist genug, dass du die vergangene Zeit des Lebens zugebracht hast. In diesem heidnischen Leben. Und jetzt kommt die Zucht der Gnade. Und wir reichen hinein. Auf ins Essen und Trinken. Die Gnade macht zuchtvoll in den Trieben. Tausend und Fremden sind Schrittmacher von Unzucht und Unreinheit. Das sagt uns der Epheserbrief im 5. Kapitel. Epheser 5, Vers 18.
Die Sünde des ist von Wein, sei uns ein unordentliches Wesen von Sünde und aber von Geist.
Schrittmacher von Unzucht und Unreinheit. Viertens, zuchtvoll in der Fantasie. Auch hier muss der Erziehung der Gnade einsetzen in unserer Gedankenwelt. An jedem Fabriktor ist der Kopf nicht. Da lässt einfach nicht jeden hinein. Aber bei unseren Gedanken darf alles hinein. Das ist das Einfallsrohr des Vaters, unser Gedanke. Hab Acht auf deine Gedanken, dass sie nicht ein Taubenschlag wird für unglückliche, widersetzliche Gedanken. Auch hast Gedanken. Auch wieder Gedanken. Hat es eindeutig. Liebe ist wieder. Einfach. Psalm 119, Vers 113. 119, der Psalm ist ja der längste Psalm, den wir haben. Das ist der Vers 113.
Ich hasse die Flattergeister und liebe dein Gesicht.
So. Ich hasse die Flattergeister. Und die Flattergeister sind auch während dem Wort, während einer Verkündigung. Wenn meine Gedanken flattern, irgendwo hin, das sagt Gott, ich hasse die Flattergeister. Diese Gedanken, der Paulus schreibt bei der Philosophie noch viel mehr. 2. Timotheus 3, 8. Vers. So, Menschen von verrichteten Dingen, untüchtig,
selber sollte uns die Gedanken anbringen, die verwickelte Sünde haben. Erstens die Notizte. Lesen wir Vers 4 dazu.
Er ist aufgeschlagen und weiter, sondern hat die Welt der Vater im Kopf gegeben. Von welchem Ursprung schnell Vater, letzter und dritter Alkohol. Zugefängte, solche Menschen, die solche Gefühle haben und der Wahrheit darauf sind und an meinen Fröhlichkeiten eingewerben.
Menschen, die zerrüttete Sinne haben, das gibt es. Wenn unsere Gedanken nicht unter die Zucht der Fahne sind, zuchtvoll, dass wir gerecht leben. Das heißt, in die rechte Stellung zu Gott kommen. Wenn Paulus da sagt, dass wir gerecht leben, dann heißt das, in die rechte Stellung zu Gott kommen. Und nur durch den Glauben können wir in dieser Stellung leben. Nur durch den Glauben können wir gerecht leben. Nicht aus eigener Kraft. Gerecht sind wir nur durch den Glauben an Jesus. Gerecht leben, gerecht handeln, können wir nur durch Christus. Deshalb sagt der Herr Jesus, ohne dich könnt ihr nicht tun. Ist Torheit, selber gerecht handeln und leben wollen. Ich schaffe das selber nicht. Wenn ich meine, ich handle gerecht, dann ist das vielleicht ganz unfair. Ich schaffe es nicht selbst. Wir brauchen viel Gnade, dass wir das können, gerecht werden. Dann kann die Mutter ihre Kinder recht erziehen. Wenn sie in der Zucht der Gnade steht, wenn sie selbst in der Zucht der Gnade steht, dann kann der Beamte seine Pflicht treu und gewissen machen. Wenn er selber in der Zucht der Gnade ist, dann stellen wir unser ganzes Leben mit allen Gefühlen unter die Zucht und die Leitung der Gnade. Auch unser Reden muss gerecht. Jakobus 3, Vers 1 bis 12, da nimmt der Jakobus sich Zeit, 12 Verse, über das Reden. Jakobus 3, 1 bis 12. Wer liebt?
Diese Brüder unterwindet sich jedermann Lehrer zu sein und wissen, dass wir desto mehr urteilen können.
Das
gilt
also
uns. Denn wir fehlen alle Mannigfalt. Wer aber auch in keinem Wort fehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib nicht aufhalten. Hier die Pferde halten wir im Seinen, dass wir sie gehorchen und wir Menschen ihren ganzen Leib. Siehe, die Schiffe, ob sie wohl so groß sind und von starken Winden getrieben werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wo der hin will, der es regiert.
Setzt auf die Zunge ein kleines Kind und setzt große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer wirft einen weißen Luft ein. Und die Zunge ist auch ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib, sie setzt das Leben frei in Flammen und ist selbst von der Hölle entzündet. sind die Natur aller Tiere und Vögel und Schlangen und Meerwunderer gesenkt und ist gesenkt in der menschlichen Natur. Aber die Zunge kann kein Mensch sehen, das unruhige Übel von tödlichen Gifts. Durch sie loben wir den Herrn und Vater, und durch sie suchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Munde geht Loben und Fluchen. Es soll die Gefühle nicht sein. Selbst wenn die Quelle aus einem Loch süß und bitter fließt, kann auch die Gefühle ein Feigenbaum, Erdbeeren oder ein Weinstock Feigen tragen. So kann auch eine salzige Quelle nicht süßes Wasser geben.
Hier haben wir also diese Abhandlung über das Reden, das Gerechtsein, das auch in der Bezucht der Gnade kommen muss, können wir den zweiten Vers unterschreiben. In unserem Leben den zweiten Vers und der Bogenstreit. Denn wir fehlen alle Mannigkeit. Können wir das unterschreiben? In unseren Worten, wenn wir etwas sagen wollen, was uns recht ist, etwa ein scharfes Wort, das einen anderen verletzen kann, wehtun würde, dann mahnt uns der Geist Gottes, sag das nicht. Sag das bitte nicht. Dadurch befriedigt sie den Mann. Das ist die Zucht. Wenn ein Mensch über den Mann ist. Oder wenn wir einen Scherz machen, auf Kosten eines anderen, dann mahnt der Geist Gottes, sagt das nicht. Und ebenso geht es, wenn wir etwas tun wollen, was nicht. Der Geist Gottes mahnt, du wirst dich versiegen, tu das nicht. Und wenn wir dann folgsam sind, dann bewahrt uns die Gnade vor der Sünde im Wort und Tat. Ja, und wenn wir nicht folgsam sind, und wenn wir das Wort doch sagen, und wenn wir die Tat doch tun, was dann? Dann entzieht der Geist Gottes eine freundliche Leitung. Dann schreibt er, das macht uns traurig, dass wir dann wissen, dass das tut. Er nimmt so wieder die Leitung meines inneren Denkens in seine Hand. Der Kirchenweiter, das Unbekümmerte, der ist das größte Unglück in meinem Leben ist, wenn der Geist Gottes sich entzündet. Und wenn er mir schreibt, wenn ich keine Leitung des Heiligen Geistes mehr habe, wenn ich das größte Unglück. Auch dazu gehört auch das Ärgerlichsein. Ich will das nur mal am Rand vermerken. Es ist auch wie gesetzlich. Wenn der Mensch ärgerlich wird über andere, wo Ärger ist, sind dunkle Gesichter, Vorwürfe. Das sagen wir zum Rechten, dass wir krank vor Ärger sind. War. Der Ärger kann krank machen. Das erleben wir im Alltag. Ehen sind schon am Ärgerlichsein zerbrochen. Das Verhältnis der Liebe wird zerstört durch Ärgerlichsein. Wenn wir immer ärgerlich reagieren, was auch angesprochen wird, das ist gar kein sachliches Verhandeln mehr. Warum ärgern wir uns? Warum? weil unser Leben nicht im Einklang steht mit dem Willen Gottes, müssen wir finden. Dann hindert uns Schmuck an der Wand. Wenn unser Leben nicht im Einklang steht mit dem Willen Gottes, ist uns alles erfüllt. So viele Gemeinschaften, wo sie das sind, so gefährlich, wie das sonst und das sind. Und wer, wenn ärgerlich ein Dauerzustand wird, Dauerzustand, das haben wir regional überarbeitet. Meine Nerven. Da wird alles auf Nerven gezogen. Alles auf Nerven. Da haben wir so schnell angefangen. Diese Beständig in der Welt. Dass der Ärger mich in Dauer zustand. Daher zieht uns die Gnade auf der Demut. Hochwertiges Wesen sein. Haben wir gelernt. Gleichnis, Augen, hochfertige Wesen, die Zucht, gehört in die Zucht der Gnade hinein. Hochmut ist Liebesinn. 1. Petrus 5, Vers 5. Hebrews 5, Vers 5. Und welchen ihr jüngeren seid, untertan den Ältesten, allesamt seid untereinander untertan, und haltet fest an der Demut. Denn Gott widersteht den Hoffnungslosen. Aber den Demütigen gibt er Gnade. Das muss unter die Zucht der Gnade. Und diese sind Beispiele, wie die Gnade demütig macht. Ein Sprichwort sagt, wer den Ritterschlag empfangen will, muss niederknien. Wer den Ritterschlag empfangen will, muss niederknien. Vor Gott in der Teufel. Ich sehe den Abraham stehen vor Gott, als er bietet für seinen Lohn. Da sagt er, Abraham, ich habe mich unterwunden, mit dir zu reden, wiewohl ich staub und Matsch. Paulus sagt, in Apostelgeschichte 20, Vers 19, dass er demütig seinen Dienst getan hat. In aller Liebe. Wir sollen verleugnen, was unbedingt ist. Auch das unbedingt. Das ist nicht so klein, sagt der Paulus, dass die Frauen sich schwiegen sollen. Mit Zucht, mit Scham und Zucht ist Gnade. Ein Mensch, der unter der Zucht der Gnade steht, der kann nicht daherkommen wie der Frau. Aber mit Scham und Zucht. Demut entsteht unter der Erkenntnis, unser Sinn. Das bewirkt die Zustände. Die Erkenntnis unverdienter Gnaden ist gar nicht mehr. Also Demut ist gebrochener. So züchtig die Gnade, das sind nur einige Beispiele dafür. Und jetzt möchte ich abschließen, das Ziel dieser Gnade ist ein gottseliges Leben. Mein dritter Hauptpunkt, das Ziel dieser Gnadenzucht ist ein gottseliges Leben. Das ist das dritte, was Paulus sagt. Gottselig sein, das heißt seine Seligkeit in Gott finden, nicht nach dem Sterben, sondern hier schon. Ich kann hier schon selig sein. Die Seligkeit in Gott. Das hat eigentlich etwas zu tun, das Wort gottselig mit Gott innigkeit. Mit einem innigen Verhältnis mit dem Herrn. Und das hat etwas zu tun mit Geborgenheit. Gottseligkeit heißt geborgen in Gott. Darum ist es. In dieser innigen Verbindung mit ihm, da hört auch die Furcht vor der Zukunft auf. Das Selbstsein in Gott ist abhängig, unabhängig von Glück oder Unglück. Wir wissen, mein Herr ist unbeschränklich. Mein Herr ist unbeschränklich. Und was er täglich an mir tut, kann niemand überwachen. Der Dichter hat recht, wenn er sagt, oh, das ist ein anderes Leben, wenn man weiß, ich bin befreit. Meine Sünden sind vergeben, meinem Herrn bin ich gerecht. Oh, das ist ein anderes Leben. Wunderbar. Ja, wie wird das Leben so anders, lichtvoll, kraftvoll, köstlich, wenn es unter die Zucht und Leitung des Heiligen Geistes. Unsere drei Sehnsucht direkt danach, nach christlichen Persönlichkeiten, nach denen man sich richten kann, die in der Zucht des Heiligen Geistes stehen, das sehnt sich unsere Zeit danach. Als wenn alles einbrennt ist, nachdem man sich nicht mehr richten kann, als niemand mehr, nachdem ich mich richten kann. Starke christliche Persönlichkeiten unter der Zucht des Heiligen Geistes. Der Pfarrer Christlieb war ja ein gesegneter Gottesmann. Ein Bruder unter Brüdern. Dieser Christlieb hatte einen gesunden Humor. Es sprudelte nur so, wenn er in der Unterhaltung war. Da saß er einmal in Köln zusammen in einer Kaffeerunde. Da ließ er auch seinen Humor spielen. Da wurde gelacht. Und plötzlich sei Christlieb ganz still. Und die Umsitzenden sind etwas verblüfft gewesen. Haben ihn gefragt, ob sie nicht gut ist. Dass er plötzlich so still sei. Und da habe ich Christlieb gesagt, Brüder, das ist mein Schwach.